Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Die Sigma-Pleite oder was wir hieraus für die Bonitätseinschätzung mittelständischer Unternehmen lernen können, Teil 2. Schon wieder ist eine Zeit vergangen und Sie sind wieder dabei. Vielen Dank hierfür. Bereits im letzten Beitrag haben wir über die Sigma-Pleite des René Benko berichtet. Es ging nicht darum, Einzelheiten der Insolvenz dieses Großkonzerns aufzuzeigen, sondern vielmehr darum, welche Indikatoren vielleicht früher den einen oder anderen hätten stutzig machen lassen können. Damit meine ich sowohl Investoren, aber auch die Banken. Und auch wenn es vermessen klingen mag, auch bei mittelständischen Unternehmen sind viele Parallelen festzustellen, wenngleich wir hier sicherlich nicht von vielen Milliarden Forderungsverlusten reden. Lassen Sie mich heute einen zweiten Aspekt skizzieren. Der perfekte Außenauftritt des Unternehmers, aber auch des Unternehmens selbst. Ich kann mich noch gut an die Aussage eines Abteilungsdirektors meiner Bank erinnern, bei der ich vor vielen, vielen Jahren mal tätig war und noch meine Ausbildung absolvierte. Er sagte sinngemäß, je nobler die Bilanz in Leder und Gold eingebunden ist, desto schlechter sind die Zahlen. Diese Aussage bezog sich sicherlich nicht nur auf die reine Papierform Jahresabschluss, sondern vielmehr auch auf das Auftreten der handelnden Person. Bekannte, aber auch schildernde Persönlichkeiten wie der Baulöwe Jürgen Schneider, Manfred Schnieder, das war der geschäftsführende Gesellschafter von Flowtex, oder auch René Benko, unser Akteur der Sigma-Gruppe, denen ist eines gemeinsam. Sie traten stets opulent auf und blendeten die Investoren wie auch die Gläubiger. René Benko beispielsweise mietete sich bereits zu seinen Anfängen hochwertige Autos vom Typ Ferrari und Co., um damit bei potenziellen Investoren vorzufahren. Tenor, damit konnte er wirtschaftliche Potenz demonstrieren und das wurde oftmals auch so entsprechend interpretiert. Ähnliches wird übrigens auch von Flowtex und dem Baulöwen Schneider berichtet. Was können wir hieraus lernen? Eine gesunde Bodenständigkeit, meine Damen und Herren, ist durch nichts zu ersetzen. Dies gilt insbesondere für den Mittelstand. Erlauben Sie mir abschließend eine These. Muss es unbedingt bei den großen Unternehmen krachen, damit wir im Mittelstand wach werden? Sicherlich nicht. René Benko und die Sigma-Gruppe sind natürlich ein extremes Beispiel dafür, wie schnell ein kometenhafter Aufstieg gelingen kann, aber auch wie rascher der Fall danach erfolgt. Die Praktiken des Konzerns, wie zum Beispiel verspätete Einreichung der Jahresabschlüsse, das war Gegenstand der letzten Folge, oder auch ein, wie soll ich sagen, blendendes Auftreten nach draußen, die sind seit Jahren bewährt. Das muss doch nicht sein, oder? Top-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer treten seriös auf. Lassen Sie sich also nicht von einem zu perfekten Schein blenden. Schauen Sie erst einmal hinter die Fassade. Unsere Erfahrung ist, Bodenständigkeit ist großem Trotz vorzuziehen. Das ist wie mit den Zahlen so. Eine goldeingebundene Bilanz ist meistens schlecht. Ein weiterer Aspekt, der dritte Aspekt unserer kleinen Reihe, die richtigen Kontakte. René Benko ist es gelungen, durch immer größer werdende Volumina, die er in der Sigma Holding, sagen wir es einmal, gedreht hat, auch in immer potenter werdende Kreise von Investoren und Banken vorzudringen. Dies führte schon praktisch automatisch zu einer Bonitätsverbesserung. Denn wenn Investor A bereits Kapitalanteile besitzt oder Bank A bereits angeblich die Bonität ausgiebig geprüft hat, naja, dann hat vielleicht Bank B und Investor B auch Spaß dran. Nicht, dass sie das falsch verstehen, aber gute, seriöse Kontakte sind wesentlich. Das Wirtschaftsleben kann nur mit Kontakten unserer Ansicht nach funktionieren. Aber oftmals verlassen sich die Kontakte gegenseitig und dadurch wird praktisch eine Eigendynamik ausgelöst. Dies, wie hier bei der Sigma-Gruppe, dies kann ein Trugschluss sein. Vielleicht wird der eine oder anderen auch den Bauunternehmer Josef Esch kennen. Esch war ein einfacher Maurermeister, der es aber geschafft hat, durch pfiffiges Vorgehen, aber auch durch Fleiß, in betuchte Investorenkreise vorzudringen. So gründete er beispielsweise im Jahr 1982 mit dem bekannten Bankhaus Saal Oppenheim eine Holding, die diverse hochbekannte Bauprojekte wie hier in Köln, die Lanxess-Arena oder auch die Kölner Messe und so weiter, realisierte. Spät ist auch das ganze Konstrukt in Schieflage gekommen. Das, was bei Esch sich teilweise abzeichnete, war auch bei Benko festzustellen. Also, Kontakte sind gut, Wirtschaftsleben klappt teilweise nur mit Vernetzung, aber blind aufeinander verlassen, hier sollte Vorsicht gewollten sein. Und genau das ist auch das, was wir hier aus dem Thema Sigma lernen können. Unabhängig davon, wie gut die Referenzen sind, bild dir stets eine unabhängige Meinung davon, wie du denjenigen Fall siehst oder als Unternehmer, Unternehmerin, wenn sie mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, schau einmal auf deine eigene Meinung. Natürlich sind Referenzen gut und eine Eintrittskarte, um gute Projekte zu realisieren. Ich hoffe, Ihnen war es eine Freude, diesen Ausführungen zu folgen. Wenn ja, dann freue ich mich, dass wir bei der nächsten Folge zum Thema Was können wir aus der Sigma-Pleite lernen? Weiter am Ball bleiben. Bis dann, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.